Aufstand der Silberschmiede. Nach diesen Ereignissen beschloss Paulus, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Er sagte: Und wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Er schickte zwei seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien voraus, blieb selbst aber noch eine Zeit lang in der Asia. Um jene Zeit kam es in Ephesus wegen des neuen Glaubens zu schweren Unruhen. Ein Silberschmied namens Demetrius verschaffte den Kunsthandwerkern in der Stadt mit Nachbildungen vom Tempel der Artemis ein gutes Einkommen. Eines Tages rief Demetrius alle, die in diesem Gewerbe beschäftigt waren, zusammen. Männer, sagte er, ihr wisst, dass wir diesem Geschäft unseren Wohlstand verdanken. Nun habt ihr sicher schon erfahren, dass dieser Paulus den Leuten einredet, Götter, die von Menschen geformt werden, seien keine Götter. Mit diesem Gerede hat er nicht nur hier in Ephesus Erfolg, sondern fast in der ganzen Asia. Aber es geht ja nicht nur darum, dass unser Berufsstand in Misskredit gerät. Nein, es besteht auch die Gefahr, dass die Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt. Sie, die heute in der ganzen Asia und überall in der römischen Welt für ihre herrliche Größe verehrt wird. Als sie das hörten, wurden sie von Wut gepackt und schrien: Groß ist die Artemis von Ephesus. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr und alle stürmten einmütig ins Theater. Dabei schleppten sie zwei Reisegefährten des Paulus, die Mazedonier Gaius und Aristarch, mit. Als Paulus selbst unter das Volk gehen wollte, ließen die Jünger es nicht zu. Einige von den obersten Beamten der Provinz, die Paulus freundschaftlich verbunden waren, warnten ihn durch Boten davor, ins Theater zu gehen. Dort herrschte ein großes Durcheinander. Die einen schrien dies, die anderen das. Und die meisten wussten nicht einmal, weshalb sie zusammengekommen waren. Die Juden schickten Alexander nach vorn und einige aus der Menge erklärten ihm den Anlass. Alexander wollte sich dann mit einer Handbewegung Gehör verschaffen, um eine Erklärung abzugeben. Doch als sie merkten, dass er ein Jude war, begannen alle wie aus einem Mund 2 Stunden lang zu schreien. Groß ist die Artemis von Ephesus! Schließlich gelang es dem Stadtsekretär, die Menge zu beruhigen. Männer von Ephesus, rief er, welcher Mensch wüsste denn nicht, dass die Stadt Ephesus die Tempelhüterin der großen Artemis und ihres vom Götterhimmel gefallenen Bildes ist? Weil das völlig unbestreitbar ist, beruhigt euch also und tut nichts Unüberlegtes. Ihr habt diese Männer hergeschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt noch unsere Göttin gelästert haben. Wenn Demetrius und seine Kunsthandwerker Anklage gegen jemanden erheben wollen, so gibt es dafür Gerichtstage und den Prokonsul. Dort können sie sich gegenseitig verklagen. Wenn ihr aber irgendwelche anderen Forderungen habt, so wird das in einer ordentlichen Bürgerversammlung entschieden. Wir stehen nämlich in Gefahr, dass man uns wegen der heutigen Vorkommnisse der Rebellion anklagt. Denn wir können keinen triftigen Grund für diesen Aufruhr nennen. Danach löste er die Versammlung auf. Als der Tumult sich gelegt hatte, ließ Paulus die Jünger zu sich kommen und sprach ihnen Mut zu. Dann nahm er Abschied und machte sich auf die Reise nach Mazedonien.
Da plant man und organisiert man und steckt viel Arbeit rein und dann kommen da Menschen und Umstände und plötzlich schaut wieder alles ganz anders aus. Man muss wieder alles neu überdenken, ob das überhaupt so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Wem ist es auch schon mal so gegangen? Nur ein paar. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es an jeden so geht. Aber zumindest mir geht es oft so. Und Paulus ist es auch öfters so gegangen. Und damit herzlich willkommen zur Apostelgeschichte, Kapitel 19, ab Vers 21. Das ist so das Ende quasi der zweiten Missionsreise und Paulus macht jetzt den Pläne, dass er wieder zurückkommt nach Jerusalem und von dort möchte er dann wieder neu starten. Ihr habt auch so ein Bild. Das F5? Nein, ah, das da. Genau. Genau. Wo schauen wir denn da? Genau. Da ist ein Korinth und Athen. Wo bin ich denn? Ich sehe es nicht genau. Dann ist noch Ephesus, da drüben. Genau. Und von da möchte ich dann wieder zurück nach Israel. Genau. Und da steht in Vers 21, nach diesen Ereignissen beschloss Paulus, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Er sagte, und wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch nach Rom sehen. Er schickte zwei seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien voraus, blieb selbst aber noch eine Zeit lang in der Asia. So weit, so gut. Plan steht. Und dann kommt es eben zu diesen Störaktionen, von denen wir gerade gelesen haben. Und ich finde es interessant, dass diese ganze Geschichte da so eingebettet ist, so in die Missionsreisegeschichte. Und wenn man die Geschichte einfach so rausnehmen würde, es würde gar nicht auffallen. Paulus bereitet sich auf die Heimreise vor und dann lässt man dann zum Schluss, dass er es dann antritt. Und das ist so quasi so zwischen eingeschoben und Paulus ist da eher eine Randfigur. Er tritt da gar nicht wirklich in Erscheinung, es sind dann eher andere Leute, die da mitmischen, allen voran dieser Demetrius. Und eben das ist so eine Zwischengeschichte, so zwischen reingeschoben, eine Störaktion. Nichtsdestotrotz finde ich, dass das sehr lehrreich ist und auch sehr spannend und auch sehr aktuell. Und es gibt hier viele praktische Tipps für uns heute und ihr werdet vielleicht auch einige Parallelen zu heute sehen. Und ich habe heute doch einige Punkte. Starten wir mit dem Aufruhr. Um jene Zeit kam es in Ephesus wegen des neuen Glaubens zu schweren Unruhen. Zuerst schauen wir uns einmal die Zeit an, die Zeit des Aufruhrs. Um jene Zeit, was war das für Zeit? Wenn wir ein bisschen zurückschauen, Vers 20 steht, so erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Also es war eine Zeit der Erweckung. Es sind sehr viele Menschen zum lebendigen Glauben gekommen. Und wenn das passiert, dann lässt es den Teufel nicht kalt und er wird Gegenmaßnahmen ergreifen. Das war immer so und das wird wohl auch immer so sein und das ist eigentlich auch logisch und selbstverständlich. Wenn Menschen zum lebendigen Glauben kommen, dann ist das auf alle Fälle ein Grund zur Freude, aber es ist auch ein Grund zur Vorsicht und zur Wachsamkeit. Es war aber nicht nur eine Zeit der Erweckung, es war auch die Zeit, als Paulus seine Rückreise organisierte. Und das können wir auch lernen, dass bei allem Planen und Organisieren, was im Leben halt notwendig ist, dass wir immer damit rechnen müssen, dass unvorhergesehene Ereignisse eintreten, dass wir wieder alles in Frage stellen müssen und eventuell alles wieder über den Haufen geschmissen wird. Muss nicht sein, aber es könnte sein. Und da können wir auf den Rat von Jakobus hören, wo er in seinem Brief im 4. Kapitel schreibt, wenn der Herr es will und wir leben, werden wir dieses oder jenes tun. Also man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, das, was ich geplant habe, das mache ich dann auch so. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Als Zweites wollen wir schauen, was der Umfang des Aufruhrs war. Es war die ganze Stadt Ephesus beteiligt und die höchsten Beamten haben eingreifen müssen. Vers 29, die ganze Stadt geriet in Aufruhr und alle stürmten einmütig ins Theater. Vers 31 lesen wir dann, dass die obersten Beamten involviert waren Und Vers 35, schließlich gelang es dem Staatssekretär, die Menge zu beruhigen. Viele sind zum Glauben gekommen, aber auch viele haben da was dagegen gehabt. Es gibt geistliche Höhenflüge und es gibt geistliche Durststrecken. Und ab und zu scheinbar auch sogar Kombinationen daraus. Was ich denke, was wir daraus lernen können, ist, dass man in guten Zeiten nicht zu euphorisch sein sollte, als ob es überhaupt keine Probleme mehr gäbe. Und auf der anderen Seite, wenn die Zeiten nicht so gut sind, wenn schlechte Zeiten sind, auch nicht zu schwarz malen, als ob es überhaupt nichts Positives mehr gibt und keine Lichtblicke mehr gibt. Wenn wir ins Alte Testament schauen, Elia dachte, dass er als einziger Prophet übrig geblieben ist. In Wahrheit hat es noch viele Propheten gegeben. Und auch in friedlichen Zeiten muss man immer wieder uns bewusst machen, dass es Feinde gibt, die etwas gegen das Evangelium haben. Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief im 5. Kapitel, seid nüchtern und wachsam, euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht jemand, den er verschlingen kann. Und das muss uns klar sein, es gibt Feinde. Und deshalb ist eine nüchterne Beurteilung von einer jeglichen Situation, ob jetzt positiv oder negativ, immer gut und richtig. Als Drittes schauen wir uns die Zielscheibe des Aufruhrs an. Das ist klar, das ist Paulus und sein Evangelium. Jesus ist der Weg. Und wer diesen Weg geht, der muss mit der Wut der Hölle rechnen. Das ist so. Und schon Stilling, ein Schriftsteller vom 17. und 18. Jahrhundert, hat einmal geschrieben, es werden Zeiten kommen, wo man gegen alles duldsam sein wird, nur nicht gegen das wahre biblische Christentum. Und diese Zeiten erleben wir heute. Toleranz wird heute sehr groß geschrieben, außer man findet diese neue Toleranz irgendwie moralisch doch bedenklich und hat was dagegen. Das wird nicht toleriert. Jüngstes Beispiel, erst gestern gelesen, ist Heino. Heino wurden jetzt einige Konzerte storniert und es gibt einen ziemlich großen Shitstorm gegen ihn, weil er sich öffentlich im Fernsehen gegen das Gendern ausgesprochen hat. Wörtlich hat er gesagt, denen haben sie ins Hirn geschissen. Und er hat gesagt, er wird weiter seine Lieder singen, auch wenn die politisch heute nicht mehr korrekt sind. Und das hat einiges ausgelöst. Also es wird alles toleriert, nur wenn man gegen diese Toleranz was sagt, das wird nicht toleriert. Und wenn man dann so mit der Autorität der Bibel kommt, dann ist sowieso ganz vorbei. Und das ist irgendwie ein bisschen ein Widerspruch in sich, dass das Wort vom Kreuz so abgelehnt wird und in Wirklichkeit ist eigentlich das Wort vom Kreuz die einzige Lösung für die Probleme in dieser Welt. Das ist der Weg des Evangeliums und diesen Weg wollen wir mutig weitergehen, auch wenn es nicht von allen toleriert und geliebt wird. Und als Viertes wollen wir uns anschauen, den Anstifter dieses Aufruhrs. Dieser ganze Tumult ist von einer einzigen Person ausgelöst worden. Vers 24, ein Silberschmied namens Demetrius verschaffte den Kunstwerkern in der Stadt mit Nachbildungen vom Tempel der Artemis ein gutes Einkommen. Eines Tages rief Demetrius alle, die in diesem Gewerbe beschäftigt waren, zusammen. Männer, sagte er, ihr wisst, dass wir mit diesem Geschäft unseren Wohlstand verdanken. Jakobus schreibt im 3. Kapitel, so ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Wirkungen rühmen. Und ein kleines Feuer steckt einen großen Wald in Brand. Ein einzelner Mensch kann viel bewirken, Gutes wie auch Schlechtes. Was haben gottesfürchtige Menschen der Bibel und auch in der Kirchengeschichte nicht schon Großartiges vollbracht? Denkt man Abraham, Josef, Moses, Elia, Elisa, David und dann weiter Luther, Calvin, Spurgeon, Whitfield, Wesley, Moody, Hudson Taylor und. Großartige Männer, die Großartiges vollbracht haben. Und was haben gottlose Menschen, einzelne Männer, nicht schon so viel Unheil und Elend über die Menschheit gebracht? In der Vergangenheit, in der Geschichte, aber auch heute in der Gegenwart. Und dieser Demetrius beweist, dass ein einzelner Mann viel, viel Schaden anrichten kann. Äußerlich war er eine glänzende Erscheinung, er ist an der Spitze der Gesellschaft gestanden, es war ein Großindustrieller, er war sicher gebildet, hat Macht gehabt, hat Einfluss gehabt, hat Geld gehabt. Innerlich hat er weniger geglänzt. Und von diesen ganzen Ereignissen, von dieser Erweckung, von diesem Glauben, vom Evangelium ist er völlig unbeeindruckt geblieben. Er hat seinen Fokus einzig allein auf seine Macht, auf sein Gewerbe, auf sein Geschäft, auf sein Geld gehabt, auf seinen Erfolg. Und für Glauben oder sowas hat er nichts übrig gehabt. In Wirklichkeit, auch wenn er äußerlich reich war, war er ein armer Mann. Und er war ein Volksverführer, wie er im Buche steht. Und solche Volksverführer gehen meistens nach einem ähnlichen Schema vor. Und da sehen wir so drei Kennzeichen eigentlich von einem Volksverführer. Zum einen spricht er die niedrigsten Instinkte an. In diesem Fall hier die Habsucht. Er spricht von Gewinn und vom Wohlstand und dass das in Gefahr steht. Und damit hat er die Kollegen gewonnen, weil keiner wollte seinen Wohlstand aufgeben. Ein Verführer ist immer ein Meister in dieser Kunst, diese Massen zu begeistern und die Massen anzusprechen. Und er stärkt so diese natürlichen Triebe, die in einem Menschen drinnen sind, in Habsucht und Selbstsucht. Zum Zweiten ist ein Verführer betrügerisch und unehrlich. Demetrius verwendet hier die Artemis so als Zugpferd für seinen Streitzug. Und er sagt, aber es geht ja nicht nur darum, dass unser Berufsstand in Misskredit gerät. Nein, es besteht auch die Gefahr, dass die Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt. Sie, die heute in der ganzen Asia und überall in der römischen Welt für ihre herrliche Größe verehrt wird. Im Gegensatz zum biblischen lebendigen Glauben hat Religion schon immer gut funktioniert, um Menschen zu manipulieren und in eine bestimmte Richtung zu treiben. Denkt man an die Kreuzzüge oder ans Mittelalter allgemein. Menschen haben immer wieder Religion verwendet, um ihre eigenen Ziele voranzutreiben. Und dieser religiöse Fanatismus und nationale Leidenschaft, wenn die zwei Sachen dann einmal zusammenkommen, das ist wirklich eine mörderische Mischung, eine gefährliche Mischung. Und er redet hier vom gemeinsamen Wohl. In Wirklichkeit hat er eigentlich nur seinen eigenen Nutzen im Blick. Und Gottes Leute dürfen nie in diese Falle tappen und mit selbstsüchtigen Hintergedanken die Bibel missbrauchen, mit der Bibel in der Hand dann versuchen, ihre eigene Meinung, ihre eigenen Ideale und Pläne irgendwie voranzutreiben. Zum Dritten verursacht so ein Verführer Angst und Zorn. Und wenn diese Emotionen einmal involviert sind, dann gehen die Wogen sehr schnell hoch, wie wir hier sehen. Also es ist immer Vorsicht geboten bei Hetzrednern, die Angst, Zorn und Wut schüren. Und da gibt es, denke ich, genug aktuelle Beispiele dafür. Was können jetzt gläubige Christen von diesem Demetrius lernen? Und ja, ich glaube, wir können tatsächlich etwas von ihm lernen. Und Jesus hat selbst gesagt, in Lukas Kapitel 16, und dann lobte der Herr den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Menschen dieser Welt, sagte er, sind klüger im Umgang miteinander als die Menschen des Lichts. Also man kann auch von gottlosen Menschen viel lernen. Das Erste, was ich denke, was wir von ihm lernen können, ist Aufmerksamkeit und Tatendrang. Er hat beobachtet, dass diese Predigt von Paulus seinem Geschäft schadet. und er hat Maßnahmen dagegen ergriffen. Und das war vom Standpunkt eines gottlosen Menschen eigentlich sehr vernünftig und sehr klug von ihm. Er hat sich komplett seinem Geschäft verschrieben und da hat er wirklich 100% gegeben, vollen Einsatz gezeigt. Da denke ich mir, was könnten Christen bewegen, wenn wir uns wirklich 100%ig dem Evangelium verschreiben und auch wirklich vollen Einsatz zeigen. Als zweites können wir von ihm lernen, gemeinsam statt einsam. Er hat sich mit Interessenten gesucht und so eine geschlossene Front gegen Paulus und gegen das Evangelium aufgestellt. Trotz Meinungsverschiedenheiten und Unterschiede und Neid und Eifersucht, was unter diesen Geschäftsleuten sicher vorhanden war, in dieser einen Sache, da waren sie vereint. Und ich finde es immer wieder beschämend und peinlich und traurig, wie zerstritten und uneinig die christliche Gemeinschaft ist. Wo doch das gemeinsame Interesse am Reich Gottes und die gemeinsame Sehnsucht danach, dass Menschen zum Glauben kommen, uns eigentlich einigen sollten und stark machen sollten. Das Dritte, was wir sehen, ist, dass er feurig ist. Das Feuer, das in seinem Herzen brannt hat, hat im Endeffekt die ganze Stadt angezündet. Was wäre, wenn diese kleine Flamme, die an jeden von uns brennt, überspringt und die ganze Region anzünden würde? Also wir können von diesem Demetrius einiges lernen. Als sie das hörten, wurden sie von Wut gepackt und schrien: Groß ist die Artemis von Ephesus. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr und alle stürmten einmütig ins Theater. Dabei schleppten sie zwei Reisegefährten des Paulus, die Mazedonier Gaius und Aristarchus, mit. Also jetzt ist der Aufruhr in vollem Gange. Und auch von diesem Aufruhr insgesamt können wir, glaube ich, einiges lernen. Zum einen lernen wir, dass Hass eine unglaubliche Kraft und Macht hat. Der ganze Aufstand wurde angezündet durch eine einzige hasserfüllte Rede. Und plötzlich ist die ganze Stadt im Aufruhr voller Hass auf diesen Paulus. Das Zweite sehen wir da, die Macht des natürlichen Herdentriebs. Menschen sind einfach darauf ausgelegt, auf Gemeinschaft. Wir schließen uns dort an, wo wir uns verstanden fühlen, wo es Gemeinsamkeiten gibt, wo wir auch unsere Meinungen sagen können. Und das ist grundsätzlich auch nicht schlecht, wenn es richtig geleitet ist. Aber wenn es dann in die falsche Richtung geleitet wird, kann es auch sehr viel Unheil anrichten. Einzelne Schafe gehen voraus und alle anderen Schafe laufen hinten noch. Und wenn dann die Richtung die falsche ist, na dann Postmahlzeit. Und diese Gefahr besteht immer, überall, für alle. Und deshalb ist es auch immer wieder, dass Vorsicht geboten ist, wenn plötzlich alle so in eine Richtung marschieren, dass man überdenkt, ist das wirklich die richtige Richtung, passt das? Oder laufe es einfach nur mit, weil alle dorthin laufen? Und das Dritte, was wir sehen, ist die Macht des Slogans. Groß ist die Artemis von Ephesus. Das war gut gewählt, verständlich, einfach, leicht zu merken, leicht zum Nachrufen. Es wurde angenommen und weitergetragen. Und so ein gut gewählter Slogan hat große Macht, zum Guten wie auch zum Bösen. Es gibt auch viele christliche Slogans und so Phrasen, die man immer wieder verwendet und die haben auch ihren Platz und ihren Sinn, müssen aber auch immer wieder überdacht werden, ist das jetzt wirklich, dass das mit der Gesamtheit der Bibel übereinstimmt oder ist das jetzt einfach nur so eine Phrase, die man halt raushaut, weil es irgendwie gut klingt. Ich weiß noch, so vor 20, 25 Jahren ist das WWJD aufkommen, What would Jesus do, was würde Jesus tun? Das ist dann auch wie so ein Lauffeuer rumgegangen und jeder ist mit dem Bandel herummarschiert. Und in manchen Lebensfragen ist es ja auch angebracht, dass man sich überlegt, ja, was wird jetzt Jesus machen? Wie wird Jesus dieses Problem lösen? Aber es gibt dann auch wieder andere Sachen, da hilft die Frage nicht viel weiter. Soll ich heute ins Restaurant essen gehen oder soll ich daheim was essen? Was würde Jesus machen? Ja, weiß ich nicht. Wird sie Jesus heute ein Auto kaufen oder soll ich noch für nächstes Jahr warten? Jesus wird sie gar kein Auto kaufen, er hat Sandalen gehabt. Also die Frage hilft mir da nicht wirklich viel weiter. Und es gibt eben viele so fromme Phrasen und so Bibelverse, die man halt rausreißt und die man halt gern verwendet, weil es klasse sind. Aber es ist immer gefährlich, wenn man dann auf sowas sein ganzes Leben aufbaut, auf einer Phrase, statt dass man einfach wirklich die ganze Bibel liest und die Gesamtheit versteht und darauf sein Leben aufbaut. Also auch da immer wieder Vorsicht geboten bei einzelnen Phrasen, auch wenn sie gar nicht so schlecht sind. Sie treffen nicht immer zu. Jetzt schauen wir uns die Reaktionen an. Da haben wir auch wieder einige Reaktionen, verschiedene Reaktionen. Vers 30, als Paulus selbst unter das Volk gehen wollte, ließen die Jünger es nicht zu. Zuerst sehen wir die Reaktion der Gemeinde. Auch da wieder drei Lektionen für uns. Das erste, manchmal muss man auch gute Pläne unterlassen. Paulus wollte gleich wieder aktiv werden, so wie wir ihn kennen. Er hat das nie gescheut, dass er sich irgendwelchen Diskussionen stellt und falschen Behauptungen widerspricht und das klarstellt. Und er wollte ihm dann eben seinen Weggefährten da zu Hilfe eilen und das war edel von ihm und eigentlich eine gute Sache. Aber die Gemeinde hat gesagt, nein, mach das nicht. Bleib passiv, halt dich zurück. Und er hat sich dem gefügt. Manchmal ist Schweigen und Abwarten halt doch besser, als einfach schnell noch vorpreschen und rein ins Getümmel. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass sich die Gemeinde ergänzt und korrigiert. Selbst Paulus war kein unfehlbarer Superchrist, der unbedingt das letzte Wort haben müsste, dessen Meinung mehr gegolten hätte als die der anderen. Keiner ist unfehlbar, keiner ist unnahbar. Nein, wir ergänzen uns, wir bewahren uns, wir erziehen uns und wir korrigieren uns gegenseitig. Und das Dritte ist die Demut. Demut lässt sich etwas sagen. Ist nicht immer ganz einfach, wenn man Kritik aushalten muss, wenn man Meinungen der anderen aushalten muss, wenn man eben nicht das letzte Wort hat, wenn dann das gemacht wird, nicht was ich vorgeschlagen habe, sondern das, was die anderen vorgeschlagen haben. Aber das hat Paulus nicht unbedingt geschadet, sondern ich glaube eher, dass das seinem Ruf eher zugute gekommen ist. Es hat ihm gezeigt, dass er ein demütiger Mensch war, kein rechthaberischer Mensch, der einfach immer in Ton angeben muss. Und viele Menschen sind seinem Beispiel gefolgt und haben von ihm gelernt. Des Weiteren sehen wir jetzt die Reaktionen der Obersten. Vers 31, einige von den obersten Beamten der Provinz, die Paulus freundschaftlich verbunden waren, warnten ihn durch Boten davor, ins Theater zu gehen. Dort herrschte ein großes Durcheinander. Die einen schrien dies, die anderen das. Und die meisten wussten nicht einmal, weshalb sie zusammengekommen waren. Also es gibt nicht nur Feinde, es gibt auch freundschaftliche Leute dort und vor allem in höheren Rängen. Und das dürfen wir, glaube ich, auch nie vergessen. Es wird oft und auch zu Recht von verfolgten Christen berichtet und wir werden oft verachtet und verhöhnt und unsere veralterte Meinung ist nicht mehr zeitgerecht und die Moralvorstellungen sind sowieso von gestern und vieles davon wird belächelt. Aber es gibt auch Menschen, die uns schätzen, bewundern und zum Teil sogar beneiden. Und wenn Christen ehrlich und freundschaftlich und hilfsbereit und loyal auftreten, dann bewirkt es in vielen Nichtchristen auch was. Und eben viele Nichtchristen bewundern eigentlich insgeheim die Art und Weise, wie wir leben und wie wir oder was wir von Moral halten. So war es auch da, dass in den obersten Rängen eben Leute Paulus freundschaftlich gesinnt waren. Und Christen tragen eigentlich seit jeher zum Wohl einer Stadt bei. Und wenn Regierende das sehen und fördern, dann tun sie sich im Endeffekt selbst was Gutes. Und wenn sie das blockieren und dagegen arbeiten, dann schneiden sie sich im Endeffekt ins eigene Fleisch. Und das Dritte, was wir sehen, ist absolutes Chaos. Dort herrschte ein großes Durcheinander. Die einen schrien dies, die anderen das. Und die meisten wussten nicht einmal, weshalb sie zusammengekommen waren. Das erinnert ein bisschen an den Turmbau zu Babel. Da haben sie auch ganz großartige Pläne gehabt. Und im Endeffekt war absolutes Chaos. Vers 33. Die Juden schickten Alexander nach vorne und einige aus der Menge erklärten ihm den Anlass. Alexander wollte sich dann mit einer Handbewegung Gehör verschaffen, um eine Erklärung abzugeben. Doch als sie merkten, dass er ein Jude war, begannen alle wie aus einem Mund 2 Stunden lang zu schreien: Groß ist die Artemis von Ephesus. Und das ist auch etwas sehr Interessantes. Da gibt es gleich 2 feindliche Fronten, die Juden und die Heiden. Jüdischer Hass gegen das Evangelium und heidnischer Eifer auch gegen das Evangelium. Und Gott hält da seine Hand drüber und beschützt die Gemeinde. Und wenn 2 sich streiten, freut sich sehr oft der Dritte. Und so ist es auch da so. Jetzt gehen die Juden und Heiden quasi gegeneinander los und schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. Und von dem her war es genau richtig, dass Paulus sie da zurückgehalten hat, dass er nicht aktiv eingegriffen hat, sondern dass er jetzt quasi von außen als Passiver dazuschaut, wie sie sich gegenseitig zerfleischen. Das ist ein bisschen so wie Richter Kapitel 7, Gideons Kampf gegen die Midianiter, wo sie sich dann auch gegenseitig umgebracht haben und die Israeliten haben zugeschaut. Aber hier sieht man auch den Unterschied zwischen einem nüchternen und besonnenen Glauben und religiösen Fanatismus, der sofort auf die Barrikaden geht und versucht mit Gewalt irgendwas zu erreichen. Und als Viertes sehen wir die Reaktion vom Stadtsekretär. Der war sehr weise. Vers 35, schließlich gelang es dem Stadtsekretär, die Menge zu beruhigen. Männer von Ephesus, rief er. Welcher Mensch wüsste denn nicht, dass die Stadt Ephesus die Tempelhüterin der großen Artemis und ihres vom Götterhimmel gefallenen Bildnis ist? Weil das völlig unbestreitbar ist, beruhigt euch also und tut nichts Unüberlegtes. Ephesus, wie wir hier sehen, ist Verehrerin der Artemis. Artemis war so die Fruchtbarkeitsgöttin in Kleinasien. Und da hat es eine Sage gegeben, dass ihm ihr Götterbild vom Himmel runtergefallen ist und da wurde dann eben der Tempel gebaut für sie, ihr zu ehren. Und das zählte zu den 7 Weltwundern der Antike. Da sehen wir so den Tempel, eine Zeichnung davon, und daneben die Artemis. Und heute schaut es halt so aus. Wir haben allzu viel überblieben. Man könnte Ephesus von damals vielleicht mit Mariazell von heute vergleichen. Mariazell wird die Maria verehrt und in Ephesus eben die Artemis. Und da, je nachdem, welche Bibel ihr lest, vielleicht steht bei euch auch statt Artemis Diana. Das beruht so ein bisschen auf einem Missverständnis, weil da eben diese Jagdgöttin der Griechen, die auf Lateinisch Diana heißt, mit Artemis oft verwechselt worden ist. Und dadurch ist es dann eben zu dieser Verwechslung gekommen und darum steht in manchen Bibeln auch Diana statt Artemis, aber gemeint ist eben diese Fruchtbarkeitsgöttin. Die Römer haben sie ja auch Magna Mater genannt, das kommt davon, dass eben diese Fruchtbarkeitsgöttin so als die Personifikation von einer uralten kleinasiatischen Göttin Kybele angesehen worden ist und die wurde Magna Mater genannt, das ist so die große Mutter. Ja. Und diese Leute in Ephesus haben eben diese Artemis verehrt und hochgehalten. Und auch da können wir was daraus lernen, dass auch wir Jesus ähnlicherweise hochhalten und verehren und nicht irgendwie privat daheim verstecken. Jetzt zurück zu diesem Staatssekretär. Auch da können wir drei Sachen von ihm lernen im Umgang mit Konflikten, wie er das angegangen ist. Zuerst loben, dann zurechtweisen. Er hat das sehr gut gemacht. Zuerst hat er ein paar anerkennende Worte über ihren Glauben und ihre Hingabe ausgesprochen, ihren religiösen Eifer und dass das eine gute Sache ist. Und damit hat er sich so ein bisschen die Tür geöffnet, dass er dann auch mit einer Kritik kommt. Und so können auch wir, wenn wir etwas weniger Schönes jemandem zu sagen haben, auch zuerst vielleicht mit etwas Positivem anfangen. Und dieses Loben muss aber immer ehrlich und aufrichtig sein, nicht so schleimen und ja, du bist ganz toll und super und das, den Braten riecht schnell mal wer, dass das nicht ehrlich gemeint ist. Also so wirklich aufrichtig sein und einmal sagen, das und das finde ich wirklich gut, aber da und da wäre vielleicht dieses und jenes, was besser sein könnte. Und Jesus hat das auch gemacht. Wenn wir die Sendschreiben in der Offenbarung anschauen, er hat immer mit Lob angefangen, Sachen, die er gut findet. Und dann kommt ihm der Tadel hinten nach. Was wir auch sehen bei ihm, er ist beim Zurechtweisen sehr sanft und milde, aber er ist konkret. Er sagt, dass das Verhalten von ihnen unvernünftig ist. Ephesus steht für die Artemis, das stellt auch keiner in Frage. Es ist einfach nur heiße Luft, was da ist, wo die Emotionen hochgehen, aber es ist unvernünftig, was die da machen. Und es ist ungerecht. Paulus hat ja gegen die Artemis gar nichts gesagt. Vers 37 sagt er, ihr habt diese Männer hergeschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt, noch unsere Göttin gelästert haben. Also was sie da tun, ist ungerecht. Und es ist ungesetzlich. Wenn Demetrius und seine Kunsthandwerker Anklage gegen jemanden erheben wollen, so gibt es dafür Gerichtstage und den Prokonsul. Dort können sie sich gegenseitig verklagen. Wenn ihr aber irgendwelche anderen Forderungen habt, so wird das in einer ordentlichen Bürgerversammlung entschieden. Also es gibt ein Gesetz, es gibt eine Vorgehensweise, wenn man irgendwelche Anklagen hat, aber dieser Aufstand ist ungesetzlich. Das ist gegen das römische Gesetz und kann negative Auswirkungen haben. Also er ist das sehr klug angegangen, er hat das als diese bittere Pille quasi etwas süßer verpackt und damit ist es auch angenommen worden. Also er ist beim Strafen behutsam, sachlich und korrekt. Und er schließt sich selbst mit ein. Wir stehen nämlich in Gefahr, dass man uns wegen der heutigen Vorkommnisse der Rebellion anklagt. Denn wir können keinen triftigen Grund für diesen Aufruhr nennen. Und dieses kleine Wörtchen wir kann auch sehr viele Türen öffnen. Denn man nicht nur sagt, ihr habt Mist gebaut, sondern wir sind alle betroffen. Das hebt die Gemeinsamkeit hervor und das kann auch viele Probleme viel leichter lösen. Und dann beruhigt sich die Situation wieder. Damit kommen wir zum Ende. Danach löste er die Versammlung auf. Kurz und bündig. Und da sehen wir jetzt auch nochmal drei Lektionen insgesamt für uns. Das eine ist, wir brauchen keine Angst haben. Auch vor allzu groß erscheinenden Feinden und Problemen. Gott kann innerhalb kürzester Zeit die größten Probleme und Feinde in Luft auflösen. Und das kann und soll uns Mut und Zuversicht für die Zukunft geben. Das Zweite, was wir auch noch sehen, ist, dass wir die Arbeit der Regierung schätzen können und sollen. Wir können dankbar sein für die Arbeit der Regierung, wir können dafür beten, dass die Regierung das Gute schützt und das Böse bekämpft. Und die Quintessenz von allem, das Böse scheitert und das Gute siegt. All das Geschrei um die Artemis hat verstummen müssen, aber die Predigt und das Evangelium geht weiter. Als der Tumult sich gelegt hatte, ließ Paulus die Jünger zu sich kommen und sprach ihnen Mut zu. Dann nahm er Abschied und machte sich auf die Reise nach Mazedonien. Ende gut, alles gut. Damit sind wir jetzt wieder am Anfang, wo er die Reise vorbereitet hat. Es war doch nicht alles umsonst, er kann jetzt getrost heimreisen. Und am Ende des Tages war eigentlich die ganze Geschichte nur heiße Luft. Und wir wissen, keine Suppe wird so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. In guten und in schlechten Zeiten können wir immer auf Gott vertrauen und seinen Weg gehen. Und wer auf Gott vertraut und weiß, wenn Gott das Ziel gesetzt hat, dann können wir auch wissen, dass er all die Steine, die im Weg liegen, aus dem Weg räumen wird. Amen.